Guten Morgen. Wir lesen heute zu der Predigt aus Römer 11. Und ich lese am Anfang einfach die Verse vor. Römer 11, vom Anfang des Kapitels bis Vers 16. So sage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Denn ich bin auch ein Israelit von der Nachkommenschaft Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk, das er zuvor ersehen hat, nicht verstoßen. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift von Elia berichtet? Wie er vor Gott gegen Israel auftritt und sagt, Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. So ist also auch jetzt in dieser Zeit ein Rest übrig geblieben, nach der Auswahl der Gnade. Ist es aber aus Gnade, dann ist es nicht mehr aus Werken. Sonst würde Gnade nicht mehr Gnade sein. Ist es aber aus Werken, dann ist es nicht mehr Gnade, sonst wäre Werk nicht mehr Werk. Wie nun? Was Israel sucht, das erlangte es nicht. Die Auserwählten aber erlangten es. Die übrigen aber sind verstockt worden, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, lasst ihren Tisch zu einer Schlinge werden und zu einem Fallstrick und zum Anstoß und ihnen zur Vergeltung. Ihre Augen sollen verfinstert werden, dass sie nicht sehen und ihre Rücken beuge alle Zeit. Ich sage nun, sind sie denn gestrauchelt, um zu fallen? Auf keinen Fall. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil zugeteilt worden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr Segen bedeutet ihre Vollzahl? Mit euch, Nationen, rede ich, denn weil ich Apostel der Nationen bin, preise ich meinen Dienst, ob ich die, die meiner Abstammung sind, zum Nacheifern reizen und einige von ihnen erretten könnte. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Ist aber das Erstlingsbrot heilig, dann ist auch der Teig heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, dann sind auch die Zweige heilig. Soweit zunächst den Bibeltext. Ich bete nochmal kurz. Herr Jesus, ich möchte dich wirklich um deinen Segen bitten für diese Predigt, für die Zeit, die wir jetzt haben, wo wir dein Wort gelesen haben und ja davon was mitnehmen wollen. Schenk du offene Herzen, schenk du einfach Gedanken für die, ja für jeden Einzelnen, der hier ist, dass er was mitnimmt, dass er von dir was hört, erquickt wird, vielleicht auch ermahnt wird, aber dass du einfach redest. Amen. Hat Gott sein Volk verstoßen? Die Frage von Paulus, wie kommt er dazu? Was ist da der Grund? In Kapitel 9 und 10 gab es so ein paar Stellen, wo schon so angedeutet wurde, dass das mit Israel ja nicht so geklappt hat, auch mit ihrer Gerechtigkeit in Kapitel 9, Vers 31 steht, Israel aber strebt nach dem Gesetz der Gerechtigkeit und hat das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht. Oder in Kapitel 10, Vers 2, denn ich bestätige ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und danach streben, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Oder der Vers direkt vor unserem Kapitel, jetzt der Vers 21 aus Kapitel 10, wo zu Israel gesagt wird, Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem Volk, das ungehorsam ist und widerspricht. Deshalb jetzt die Frage von dem Paulus, hat Gott denn sein Volk verstoßen? Und er gibt direkt die Antwort, auf keinen Fall. Ja, er stellt es direkt gegenüber und erklärt es auch sofort, nämlich an seinem eigenen Beispiel. Paulus, abstammungsmäßig ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Also ihr seht es doch, wenn ich nicht jetzt hier zu euch so reden würde und wie sollte ich denn gerettet werden, wenn Gott sein Volk verstoßen hätte, dann wäre auch ich einer gewesen, der verstoßen gewesen wäre. Wenn Gott gesagt hätte, nein, mit diesem Volk will ich nicht mehr, dann wäre es für keinen Juden möglich geworden, gerettet zu werden. Aber ihr seht es an meiner Person, ihr seht es an mir, Paulus, wie ich zu euch schreibe, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Gott steht zu seinem Wort. Er ist und bleibt treu. Da ändert sich nichts dran. Und so wie Paulus es selbst erlebt hat in seinem Leben, auch in dieser Situation in Damaskus, er hat erlebt als Pharisäer, als einer, der da diesen Eifer auch hatte. Und er ist von Gott gefunden worden. Und so hat er erlebt an seiner Person, dass Gott das Volk nicht verstoßen hat und deshalb die Begründung hier. Aber es gibt noch mehr Begründungen in dem Text. Nur jetzt erstmal, was ist denn überhaupt da mit Israel? Wenn man sich die Geschichte von Israel anschaut, so wenn man jetzt als wiedergeborener Christ die Bibel liest, Altes Testament aufschlägt und dann da so diese Geschichten durchblättert und das ein oder andere vielleicht nicht nachvollziehen kann, anderes wieder gut nachvollziehen kann, dann ist es doch so, dass man hin und wieder vielleicht nicht gleich heulen muss, aber doch so ein bisschen empfindet, ja, diese deprimierte Stimmung oder auch so diese, das, was einem so irgendwo doch ein bisschen Not macht oder was einfach, wenn man sich überlegt, Gott, der sein Volk auserwählt hat, wie er leidet in dieser Geschichte, wie er leidet um und mit und für sein Volk, wie er sich abmüht, immer wieder das auserwählte Volk zurechtzubringen. Er, der Ewige, der rackert und kämpft und buhlt und opfert und sich kümmert und wirbt und umwirbt, wie ein Bräutigam seine Braut, wie er einfach immer da ist, pflegt und hegt und liebt, endlos liebt. Gott hat sich verschenkt und liebt ohne Ende. Und das im wirklich wörtlichen Sinne. Und Israel? Immer und immer wieder untreu. Immer und immer wieder weggelaufen. Immer und immer wieder zu anderen Göttern, zu Götzen gerannt, die tot sind und da Hilfe gesucht. Und sie haben sogar teilweise die Zuwendung Gottes nicht nur, ja, wie soll ich sagen, nicht so ernst genommen oder sind einfach bewusst davon weggelaufen. Kann man es an vielen Stellen immer wieder sehen. Ich will nur als Beispiel aus Jeremia vorlesen. Jeremia 6, Vers 10. Ach, mit wem soll ich denn reden? Und sie warnen, dass sie doch hören wollen. Aber ihre Ohren sind unbeschnitten. Sie können es nicht hören. Sie halten das Wort des Herrn für einen Spott. Und sie wollen es nicht. Oder in Jeremia 7. Da steht Vers 8. Aber nun verlasst ihr euch auf Lügen, die nichts Nütze sind. Daneben seid ihr Diebe, Mörder, Ehebrecher, Meineidige und räuchert dem Baal und folgt fremden Göttern, die ihr nicht kennt. Danach kommt ihr dann und tretet in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, vor mich und sagt, es ist keine Not mit uns, weil wir solche Gräuel tun. Haltet ihr denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Seht, Ich sehe es genau, sagt der Herr. Vers 13, weil ihr aber alle diese Dinge treibt, sagt der Herr, und ich euch stets predigen lasse und ihr nicht hören wollt, ich euch rufe und ihr nicht antworten wollt und so weiter. Eigentlich ein Trauerspiel. Was ist das, die Geschichte Israels? Wenn man sich das anschaut, es ist eigentlich eine Demonstration dessen, wie Gott Sünde sieht und mit ihr umgeht. Eine Demonstration des Zornes Gottes über Sünde. Und Welle um Welle ist die Geschichte Israels eine Geschichte des Gerichtes Gottes. Und dann bleibt da die Frage, hat Gott denn das nicht alles gewusst? Hat Gott nicht gewusst, worauf er sich da einlässt? Doch, natürlich, er hat es gewusst. Er hat sich mit dem Volk Israel ein Volk auserwählt von Menschen genauso wie du und ich. Eine gefallene, sündhafte Menschheit. Und diese Menschen, auch das Volk, was auserwählt ist, ist weiter versuchlich. Die Auserwählung hat sie nicht von der Versuchlichkeit und von der Sündhaftigkeit befreit. Sie sind genauso versuchungsanfällig und verletzlich und angreifbar wie du und ich. Sie sind nicht besser, bis heute nicht. Aber Gott demonstriert an diesem Volk und deckt auf, was Sünde überhaupt ist und wie er damit umgeht. Denn über alle Sünde steht Zorn Gottes. Gottes Gericht, jede einzelne, ausnahmslos jede einzelne Sünde wird von Gott gerichtet. Gott ist gerecht und Gott ist gründlich. Er wird keine Sünde verschonen oder vergessen. So wird Israel zum Demonstrationsvolk für Gottes Wirklichkeit und sein Wirken in dieser Welt. In diesem Kapitel 11, haben wir jetzt nicht gelesen, kommt dann später in Vers 22 zum Beispiel: Schau die Strenge Gottes an gegen die, die gefallen sind. Ja, Gott ist streng mit Sünde. Was ist also eigentlich Israel? Ein Volk, an dem wir Gottes heiligen Zorn erkennen können. Und zwar Gottes Sicht und den Umgang mit der Sünde, um das Ganze zu erkennen und vielleicht auch innerlich zumindest zu erschrecken und zu verstehen, wie sehr wir Gottes Zorn verdient hätten. Und auch um zu erkennen und zu fragen, ob nicht solch ein Gericht auch über die Freikirche Traunreuth kommen kann. Aber das ist ja nicht alles. Da gibt es ja noch was ganz anderes. Denn so wahr, wie es ist, dass die Geschichte Israels eine Geschichte ist, wo Welle um Welle Gericht Gottes kommt, so ist die Geschichte genauso, oder ist es genauso wahr, dass Welle um Welle in dieser Geschichte Gnade Gottes herrscht oder vorkommt. Denn in allen diesen Gerichten, die Gott geschickt hat, blieb immer und immer wieder ein Rest übrig. Nie waren sie ganz aufgerieben. Nie waren sie komplett zerstört. Auch wenn sich Einzelne immer wieder so gefühlt haben, haben wir gelesen, 7000 sind übrig geblieben, sagt Gott dem Elia. Er, der sich beschwert hat, er sei alleine, keiner ist mehr da. Aber an diesem Rest, den Gott immer wieder übrig lässt, demonstriert Gott und können wir sehen, was Gnade ist. Gnade, die wir auch erfahren haben. Aber dann kommt sofort die Frage, aber warum wir? Womit haben wir das verdient? Warum wir und nicht die anderen? Verdient? Gar nicht. Diejenigen, die Gnade gefunden haben, die sind ja letztendlich von Gott gefunden worden und nicht umgekehrt. Das haben wir letztes Mal in Römer 10 gelesen. Römer 10, Vers 20, da steht aus Jesaja zitiert: Ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht gesucht haben, und bin denen geoffenbart worden, die nicht nach mir gefragt haben. Das unverdiente Heil und die Errettung mit einer ewigen Erlösung, eine Erlösung, die bleibt und die nicht vergeht, und eine Zukunft in der ewigen Gemeinschaft mit Gott und in einer Verbindung, die nicht aufhört, das ist das Ziel Gottes mit Israel und der Welt. Und das war es, was Israel versprochen war, was ihnen verheißen wurde und was die Frommen in Israel auch immer noch suchen. Vers 7. Was Israel sucht. Sie suchen, sie mühen sich, sie kämpfen. Sie haben immer noch diesen Eifer in ihrer Tora-Frömmigkeit und in ihrer Art, an ihr festzuhalten und diese zu leben. Paulus, der hat es ja alles gekannt. Der ist als Pharisäer aufgewachsen in dieser Tradition und in diesem Eifer um das Heil. Das war seine Kindheit, seine Jugend. Und er musste doch erkennen, dass auch über diesem frömmigen Volk der Juden ein Geist des Schlafes und der Betäubung und der Verstockung liegt. Vers 8. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Unsere Mühe und unser Tun ist doch komplett umsonst. Und Gott will es so. Gott will es so, und er will es deshalb so, weil er sich nicht zwingen lässt und weil er sich nicht verdienen lässt. Er, der freie, der unabhängige Gott, der souveräne Gott, der absolut frei ist in seinem Handeln und unabhängig von allem seinen Plan verfolgt und seinen Willen tut, ist dennoch auf ewig gebunden. Gebunden an sein Volk, gebunden an sein Wort und gebunden an sein Volk durch sein Wort. Ein Paradoxon. Einer, der frei und unabhängig ist, ist zugleich gebunden, ist und bleibt gebunden. Menschlich gesprochen unlösbar. Das kann nicht zusammen gleichzeitig sein. Und es ist dennoch wahr, weil Gottes Wort es so sagt. Und selbst Paulus, der hat es nicht ganz kapiert. In Vers 33 in dem Kapitel 11, da steht es: O welch eine Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege! Wir können es nicht komplett verstehen hier, aber wir können uns sicher sein, dass Gott sich nicht einschränkt oder etwas von seiner Souveränität und Unabhängigkeit abschneidet oder einbüßt, wenn er sich so bindet. Aber warum das alles? Was hat das Ganze für ein Ziel, für einen Zweck? Was bringt das, wenn Gott verstockt, blind und taub macht? Wenn er dem einen gnädig ist, dem anderen nicht? Wenn er die einen erwählt und die anderen nicht? Wenn er die Gemeinschaft mit seinen Menschen, mit seinem Volk, so wie in Vers 9 David sagt, lass ihren Tisch zu einer Schlinge werden. Ihr Tisch, Tisch eigentlich der Ausdruck, so diese Verbindung, diese liebende Beziehung Gott und sein Volk. Jetzt soll diese Verbindung plötzlich die Schlinge werden, der Fallstrick. Scheinbar aussichtslos. Wir sind die übrig gebliebenen. Wir sind diejenigen, die Gnade erfahren haben. Und als diejenigen, die von Gott gefunden wurden, sollten wir mit Zittern und Staunen und Demut fragen, warum denn gerade wir und nicht ganz Israel? Warum? Weil hinter all dem Ganzen Gottes Heilsabsicht steht. Die Verstockung Israels ist Gottes Absicht zum Heil. Es gehört zu Gottes Heilsplan. Gott hat seine Geschichte und seinen Heilsplan nicht allein für Israel geschrieben oder aufgestellt, sondern für die ganze Welt. Dazu benutzt Gott Israel. Denn die Erwählung Israels hat den Sinn, dass über Israel die Welt zum Heil kommt. Mit Abraham begann die Heilsgeschichte mit der Welt, an deren Ende der Messias ist, auf den die ganze Geschichte Israels hinzielt. In dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden, so heißt es in 1. Mose 12. Und in Galater 3, Vers 8 wird das zitiert. Jetzt aber ist für Israel Wartezeit. Eine Zeit von Gott bestimmt des Abwartens. Gott will es so. Warum? Weil Gott sich vorgestellt hat, noch einen zweiten Heilszug abfahren zu lassen. Ein Heilszug der Völkermission. Und auf jeder Station in der Geschichte dieser Welt hält dieser Zug an. Und er wird so lange diesem ersten Zug hinterherfahren, bis er den ersten Zug erreicht hat, eingeholt hat. Und dort, bis er dort steht, wo Israel jetzt steht. Und dann wird er angekoppelt an den Heilszug von Israel sein und dann ist es wieder Zeit. Dann ist wieder Zeit für Israel. Dann wird das Warten für Israel vorbei sein. Seit damals, als das Volk Israel aus Ägypten auszog und seit dieser einen Nacht, als der Engel Gottes durch die Straßen ging und die verschonte, an deren Tür das Blut geschmiert war, das Blut des Lammes war zu sehen. So ist das Blut des Lammes unsichtbar für Israel auch immer noch anwesend. Und dieses Blut des Lammes wird auch Israel bewahren vor dem ewigen Tod und der ewigen Verdammnis. Dafür steht Gottes Gnade. Dafür steht Gottes Treue, auf die man sich verlassen kann. Das bedeutet aber auch, dass wir, die wir davon wissen und denen es ernst ist um Israel, dass wir für Israel eine Hoffnung tragen. Wir Christen sind Hoffnungsträger für das jüdische Volk. Und deshalb können wir auch Israel erst recht gar nicht aufgeben. Mit dem Evangelium sind wir quasi auf Israel angewiesen, an das Volk, mit dem Gottes Heilsplan begonnen hat und mit dem sich Gottes Heil für uns alle auch vollenden wird. In Jesus Christus, dem Vollender des Glaubens, so steht es in Hebräer 12. So ist Israels Fall eine Rückstellung, um die Nationen zu erreichen. So dient in Gottes Plan sogar die Untreue seines Volkes als Mittel zum Heil und zum Segen für andere. Ja, wie genial ist das denn? Du kannst Fehler machen und Gott macht doch alles gut. Du sündigst und bist untreu und Gott kann auch das noch benutzen zum Segen und Heil für andere. Und letztendlich sogar, wenn du Buße tust, auch für dich selber. Was für ein genialer Strippenzieher. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt ohne Sinn und Verstand drauf loswerkeln und Fehler und Sünde und so ist alles egal. Das haben wir in Römer vorher schon gelesen, in Römer 6 oder an anderen Stellen. Aber das zeigt uns doch, wie wenig Gott auf uns angewiesen ist und wie souverän er seinen Plan verfolgt und wie unmissverständlich es wahr ist, dass es nicht darauf ankommt, was ich tue oder leiste oder denke und dass das vor allem null Einfluss hat darauf, ob Gott sein Ziel erreicht. Andersherum ist es genauso Gottes Plan, mit der Errettung der Nationen die verstockten Herzen der Juden neidisch zu machen, damit sie eifersüchtig werden auf die Gemeinschaft, jetzt die der Heiden, mit ihrem Gott und dadurch Sehnsucht geweckt wird und sie zu Gott umkehren. Der Fall und die Verstockung Israels ist nicht endgültig. Es folgt die Wiederannahme. Das steht auch in Vers 12. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr Segen bedeutet ihre Vollzahl? Das heißt nicht nur die Wiederannahme eines Restes, sondern dann in Vollzahl. Dann gibt es Leben aus den Toten, wie es dem Hesekiel in einer Version schon vorhergesagt ist. Ich lese das kurz vor. Hesekiel 37. Und die Hand des Herrn kam über mich und führte mich im Geist des Herrn hinaus und stellte mich auf ein weites Feld, das voller Totengebeine lag. Er führte mich zwischen ihnen allen hindurch. Und sieh, es lagen sehr viele Gebeine auf dem Feld, und sie waren ganz ausgetrocknet. Und er sagte zu mir: Du Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich sagte: Herr, Herr, das weißt nur du. Und er sagte zu mir: Weissage diesen Gebeinen und sage zu ihnen: Ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So sagt der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich werde Atem in euch hineinkommen lassen, damit ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und euch Atem geben, damit ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Ich weissagte, wie mir befohlen war, und sieh, da war ein Rauschen, als ich weissagte, und sieh, es regte sich, und die Gebeine kamen wieder zusammen, Gebein an Gebein. Und ich schaute, und sieh, da wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen, es war aber noch kein Atem in ihnen. Und er sagte zu mir: Weissage dem Atem, weissage du Menschenkind, und sage zum Atem: So spricht der Herr, Herr, Atem, komm herbei aus den vier Windrichtungen und blase diese Getöteten an, damit sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam Atem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein sehr, sehr großes Heer. Das war die Vision von dem Hesekiel, und das ist letztendlich auch auf Israel in Prophezeiung schon geschrieben. Und ja, letztendlich ist das, was man hier wiedererkennt in Römer 11, wo genau das beschrieben ist: Leben aus den Toten. Zusammengefasst kann man sagen, in Römer 11 stellt Paulus klar: Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Gott gibt Israel nicht auf. Und in der Geschichte Israels deckt Gott Sünde auf und demonstriert den Ernst der Lage, in der sich jeder einzelne sündige Mensch vor Gott befindet. Israel ist Demonstrationsvolk für die Wirklichkeit Gottes und sein Wirken. Gericht Gottes über die Sünde, aber auch genauso Gnade Gottes über den Sünder, der Buße tut. Das sollte uns nicht Angst machen, aber erinnern, wie ernst es Gott mit der Sünde nimmt, auch in meinem Leben. Bisher war es immer ein Rest Israels. In Zukunft wird es eine Zeit geben, wo Israel in Vollzahl wiederhergestelltes Volk Gottes sein wird. Und so wie die Verstockung des Volkes Israel Hoffnung für die Nationen und damit auch uns gegeben hat, so sind wir Hoffnungsträger für das jüdische Volk und dafür, dass sich diese Annahme, diese Wiederannahme des Volkes bewahrheiten wird. Und welcher Segen daraus erwächst, das ist letztendlich auch zu sehen schon in Vers 12. Und das wollte ich einfach nur noch in der anderen Übersetzung nochmal lesen, wo das für mich, finde ich, nochmal deutlicher wird. Römer 11, Vers 12. Wenn aber schon dieser falsche Schritt Israels die Welt so reich gemacht hat und wenn schon das, was für Israel ein Verlust war, für die anderen Völker einen so großen Gewinn bedeutet, wie wird es dann erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt? Ja? Also aus einem Fehler wird Segen, und wie wird es dann erst sein, wenn das Volk den Fehler erkennt und wieder zu Gott findet? Ein großer Segen, ja, der riesig wird und der einfach wunderbar ist, auf was wir uns freuen können. Und zum Abschluss will ich einfach nur den Vers 36, den letzten Vers aus diesem Kapitel noch vorlesen. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen.